Tag zum ISU-Podcast mit Sibi und
Busch.
Sibi und Busch, wir sind jetzt hier am Start für unseren Log-Podcast, haben ja schon mehrere Folgen gemacht und jetzt kommen wir zum, meiner Meinung nach, im East Blue Arc interessantesten, beziehungsweise im East Blue Teil, im Prä-Grandlinismus, der wichtigste Teil meiner Meinung nach, nämlich Log.
Ja, ich muss wieder mit der Story anfangen.
Ja.
Also, sie treffen jetzt in Logtown ein und sie versuchen jetzt die letzten Vorräte zusammenzusammeln, damit sie halt auf die Grand Line können. Und ja, diese Stadt wird aber von Captain Smoker beherrscht und dieser Smoker ist ein knallharter Marinetyp und Smoker hat von einer Teufelsfrucht gegessen. Und diese Teufelsfrucht ist die Rauchfrucht, das ist die erste Logia-Frucht. Man muss dazu erwähnen, One Piece hat irgendwie drei verschiedene Arten von Teufelsfrüchten und die Logia-Frucht ist quasi die mächtigste Frucht überhaupt von den drei Sorten. Und er ist halt ein überstarker Gegner für Ruffy. Und prinzipiell versuchen die Leute jetzt am Ende auch vor Smoker zu fliehen, weil er einfach ein zu starker Typ ist. Aber erstmal zur Handlung. Also
ganz kurz, sollen wir nochmal ganz kurz die Früchte anreißen?
Oder ja, können wir später
machen. Okay, weil das kann ich dann machen. Es gibt halt eben einmal Paramezia-Früchte, das ist zum Beispiel die Gum-Gum-Frucht, die auch Ruffy hat. Die verändert einfach nur, ja.
Das ist die schwierigste Frucht.
Zum also, Erklären, also, meinst du?
Ja.
Oder was?
Weil die hat keine Grenzen gesetzt. Das kann quasi alles sein.
Ach so.
Außer Elemente und irgendwelche Tierformen. Das sind halt die einzigen Ausnahmen. Ich würde erstmal die zwei erklären,
okay,
was mehr Sinn ergibt.
Okay, also es gibt dann einmal die Sornfrüchte. Das sind dann die Früchte, die dann quasi denjenigen, der sie gegessen hat, halt eben dann die Möglichkeit gibt, sich in eine gewisse Tierform zu verwandeln. Darüber hinaus gibt es dann noch die mystischen Sornfrüchte, sodass man dann quasi sich dann zu einer mystischen Figur, wie zum, kann ja alles sein quasi.
Ja, es gibt halt quasi eine Unterteilung, es gibt eine Teufelsfruchtart für Lebewesen, grundsätzlich Lebewesen jeglicher Art, die es irgendwie gibt, historisch akkurat oder halt erfunden irgendwie, also mystisch oder halt wirklich lebendig gewesen irgendwann mal, mystische Lebewesen an sich und es gibt halt die Teufelsfrüchte für Elemente.
Genau,
einfach nur
Logia dann.
Logia, genau.
Genau. Ja, darunter zählt dann, weiß ich nicht, Rauch, wie jetzt halt eben bei Smoker.
Ja, es sind halt verschiedene Aggregatzustände, irgendwie so Flüssigkeit, irgendwas Flüssiges oder Gas, es kann irgendwie alles in die Richtung sein, flüssig oder Gas, gasförmig und dazu gehört halt dann auch Rauch.
Okay,
ja.
Also wir spoilern ja dann quasi jetzt schon bis zum deutschen Teil, haben wir schon gesagt, ne? Also ich sage mir jetzt mal Diamant-Josu, der hat ja die Diamantenfrucht, wäre das dann Paramezia oder wäre das dann Logia?
Das ist eine Paramezia, weil eine Logia ist, Logia ist meistens so, kann man leichter definieren als irgendwas so halt ein Aggregatzustand wie flüssig oder flüssig oder gasförmig. Ja, das sind halt so die meisten Logia-Früchte sind so aufgebaut, dass sie entweder flüssig oder gasförmig sind, außer vielleicht noch die Eisfrucht irgendwie, oder obwohl die kann auch, egal. Die kann ja schmilzen, aber trotzdem.
Genau.
Die meisten Früchte sind so leicht definierbar, dass man halt sagen kann, okay, das sind die Elemente. Und die Elemente, die fester Natur sind, bei denen ist sowieso generell so der Konsensus, dass es halt Elemente sind, so wie das Element Eis. Also jeder Mensch, dem du sagst, woran denkst du an Eis? Keine Ahnung, könnte man sagen, es ist ein Element irgendwie so in die Richtung. Also
Okay, gut. Kleine Exkurs zu Früchten dann.
Ja, und Paramezia ist halt die letzte Fruchtsorte, die könnte alles sein. Das ist wirklich random und das ist halt irgendwie so auch die interessanteste Fruchtsorte, weil da kann wirklich alles passieren. Da kann der Typ einfach irgendwelche Fäden haben oder der kann halt irgendwie, es gibt eine Frucht, die kann man sich irgendwie in Jacken rein, so ein, da ist man quasi eine lebendige Jacke, also es kann wirklich alles sein. Das ist völlig zufällig, was man da als Frucht
hat. Oder sein Gewicht verändern.
Genau.
Und unterschiedlich stark.
Genau, die hat da irgendwie keine fest definierten Regeln und deswegen ist sie halt die interessanteste, weil man sich da richtig austoben kann als Schreiber.
Ja.
Ja, macht genau. Er auch.
Okay, gut. Kurzer Exkurs zu den Früchten. Ja.
Genau, da kommen sie halt in Logtown an und treffen halt auf Smoker, den Logia-Rauchtypen. Und aber guckst du so? Ach so.
Hat gut.
Kannst du so gut so, was sagt er da?
Smoker? Logia?
auf jeden Fall treffen sie da auch auf Buggy wieder. Der hat sich diesmal mit Lady Alvida verbündet. Ihr wisst noch, Lady Alvida war die damals die Corby, von Corby unter Corby hat sie hat Corby unterdrückt Und Ruffy hat sie ja quasi weggeschleudert. Und immer wenn Ruffy jemanden wegschleudert, dann ist es meistens ein Glücksfall für den, muss man darauf achten. Er hat Alvida weggeschleudert. Alvida ist dann später in so einer Nebenstory auf einer Insel gelandet, wo sie eine Teufelsfrucht bekommen hat. Und diese Teufelsfrucht sorgt dafür, dass ihr ganzer Körper, sie war ein richtig fettes Biest, dass ihr ganzer Körper irgendwie schlank geworden ist und jetzt eine richtige Schönheit geworden ist. Und die hat jetzt die Fähigkeit der Glattfrucht. Das heißt, sie kann irgendwie, ich glaube, Schwerthiebe oder sowas können die nicht mehr so wirklich was anhaben. Was interessant ist zu Buggy, weil Buggy können auch irgendwie Schwerthiebe auch nichts anhaben. Also da prallt irgendwie alles an beiden ab.
Ja.
Und die haben sich halt beide verbündet, um Ruffy irgendwie was heimzuzahlen, weil sie beide von ihm besiegt worden sind. Und ja. Und die haben sich halt irgendwo gefunden und dann haben sie halt zusammengeschlossen, um Ruffy irgendwie es heimzuzahlen. Und ja, dann gibt es, die versuchen jetzt halt Ruffy auf dem Schafott, auf den damals Gold Roger hingerichtet wurde, nämlich in Logtown, jetzt ihn hinzurichten. Und das ist im Prinzip auch schon die ganze Storyline. Ruffy wird halt fast hingerichtet, aber er wird im letzten Moment von einem Blitzschlag gerettet, der im Schafott hingekracht ist. Und dann flüchten sie halt nur noch vor Captain Smoker, der alles von der Ferne betrachtet und sich wundert, dass Ruffy am Ende vor seinem Tod doch gelächelt hat. Weil ihm das halt die Hinrichtung von Gold Roger erinnert hat, wo er auch zugegen war, der Captain Smoker.
Genau.
Genau, und dann jagt Smoker halt noch Ruffy durch die Stadt und erwischt ihn sogar. Aber bevor er ihn stellen kann, wird Smoker halt von einer mysteriösen Figur aufgehalten. Und diese können wir nur als Dragon vermerken. Sein Name ist Dragon und mehr wissen wir auch von ihm nicht. Okay. Und Smoker hat anscheinend so viel Respekt vor ihm, dass er seinen Angriff da abbricht und Ruffy ziehen lässt. Also Dragon ist anscheinend ein richtig krasser Badass.
Anscheinend.
Ja, und wir erfahren halt, dass Ruffy ein Kopfgeld von 30 Millionen Berry bekommen hat durch die Marine irgendwie.
Genau.
Ja.
Worauf ich dann nochmal hinaus wollte, war einmal, dass Zorros sind zwei Schwerter kaputt gegangen beim Kampf gegen Mihawk. Der muss sich jetzt zwei neue Schwerter kaufen. Glaub, der leiht sich sogar das Geld von Nami, oder? Mhm. Irgendwie sowas, genau. Und halt eben noch diese Szene halt eben auf dem Schafott. Das ist nämlich eine extrem wichtige Szene. Vor allen Dingen auch, wenn man verstehen will, wie Smoker in künftigen Begegnungen quasi halt eben handelt und was er für einen Respekt eigentlich vor Ruffy hat. Dass Ruffy nämlich wirklich, der war halt, also er hatte wirklich keine Chance mehr zu entkommen und es wirkte einfach zu 100% für ihn so, dass er jetzt halt eben stirbt. Und das muss, glaube ich, für die ersten Zuschauer von One Piece, muss das mega krass gewesen sein damals, als es erstmal ausgestrahlt wurde, so Moment mal, jetzt hier schon? Quasi direkt jetzt beendet oder was? Und da kommt plötzlich halt eben dieser Blitz vom Himmel, was erstmal nach einem Deus Ex Machina-Moment klingt, also nach einem Moment so, okay, müssen wir jetzt machen, damit der Hauptcharakter nicht direkt stirbt. Aber es macht halt vollkommen Sinn mit dieser Person Dragon, die halt eben dann noch im Hintergrund dann halt eben dann kommt.
Ja,
aber
das heißt, weiß man ja damals noch nicht mal. Also das greift sich ja schon ziemlich vor.
Nein, aber
damals war es alles noch mysteriös. Man hat es noch nicht irgendwie so begriffen, was genau in diesem Scheißkapitel abgegangen
ist. Genau, ja.
Es ist halt in der Manga-Serie ist es halt Kapitel Nummer 100. Das heißt, es ist ein besonders oder liebt Zahlenspiele. Er liebt diese Zahlenspiele wirklich. Er zieht das knallhart durch. Wenn er irgendwo ein Zahlenspiel reinbringen kann, dann tut er es verdammt nochmal auch. Mhm. Und dieses Kapitel 100 hat halt eine besondere Bedeutung, weil es auch mit einem Zitat von Gold Roger anfängt. Und ja, das werde ich gleich noch vorlesen. Auf jeden Fall genau dieses. Ja, was du noch sagen wolltest mit dem Schafott, das hat auf jeden Fall eine wichtige Relevanz für den weiteren Verlauf der Story und mit den Dragon hat das auch irgendwie noch zu tun. Und hier noch zu der Zorro-Sache. Das einzige Schwert, was er da nicht verloren hat, ist nämlich das Schwert, das er damals von seiner Freundin bekommen hat. Wir haben gar nicht über den Zorro-Flashback
gesprochen. Stimmt eigentlich.
Ja, den haben wir übergangen.
Schande auf uns.
Ja, weil Zorros Background-Story wird zwar erklärt, aber die ist halt sehr vage. Also die ist jetzt nicht so großartig formuliert. Er hat halt seine Er hat eine Kindheitsfreundin gehabt namens Queena und mit der hat er sich halt immer gebettelt, so in einem Schwertkampf. Und das ist irgendwie so eine krasse Story, weil halt Queena sich sicher war, dass sie niemals eine starke Schwertkämpferin sein will, weil sie halt eine Frau ist oder so. Mhm. Und das ist halt irgendwie, das ist irgendwie voll die tragische Geschichte. Und ja, das ist, manche Leute spekulieren sogar, dass sie sich das Leben selbst genommen hat, aber ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, weil ihr Tod ist quasi, dass sie von der Treppe gefallen ist, was halt für One-Piece-Verhältnisse, wo wirklich so übertrieben Tode teilweise sind, das ist wirklich selbst für One-Piece-Verhältnisse zu lächerlich, als dass das irgendwie sein kann. Vor allem, weil Queena eigentlich eine starke Frau war, die halt irgendwie auch Zorro die Stirn bieten konnte, was halt nicht viele können. Und ja.
Beziehungsweise als Kind halt eben, Corina war, glaube ich, ein bisschen älter als Zorro, ne?
Ja.
Und sie war halt eigentlich stetig besser. Man hat aber gemerkt, so dass Zorro immer näher gekommen ist, je älter er wurde. Und da hat Queen ja quasi gemerkt, okay, ich bin eine Frau, ich habe meine Grenzen, körperlich Grenzen im Vergleich zu Männern. Das heißt, wenn wir beide ausgewachsen sind, wirst du mich eh überholen. Und ja, das hat ihr einfach so krass zugesetzt, ja, wie du schon sagtest.
Ja, das hat sie irgendwie emotional irgendwie vollkommen fertig gemacht, irgendwie.
Aber der Zuschauer weiß nur, dass sie eine Treppe runtergefallen ist, ne? Also, ich weiß nicht.
Wie, was noch?
Nee, sie weiß, man weiß ja nur, dass sie die Treppe runtergefallen ist und daran gestorben ist. Ob das jetzt ein Unfall war oder ob sie es absichtlich gemacht hat, weiß man nicht, oder?
Nee, weiß man nicht. Man nicht.
Okay, gut.
Ja, und das, genau, generell Zorros Background-Story ist halt sehr, die ist sehr marginal und das finde halt auch, das ist für mich zumindest bisher noch die schwächste, aber es gibt halt eine Trilliarde Theorien, was da noch kommen kann, weil man hat, glaube ich, ein gewisses Schiff schon vor Zorros irgendwie Hafen oder Zorros Insel da noch gesehen und was dieses Schiff eventuell noch beherbergt, das weiß man noch nicht.
Ja.
Aber das wird noch richtig heftig irgendwann. Also ich bin mir sehr sicher, dass da noch irgendwas kommen wird, was wir vielleicht schon bald sehen werden, zumindest im Manga. Im Anime kann es noch ein bisschen dauern. Ja,
wahrscheinlich.
Ja, auf jeden Fall, das wollen wir noch erwähnen. Und was ich noch unbedingt erwähnen musste, was ich vorhin vergessen habe, nämlich ein kleiner Mini-Arc zwischen Orangetown und Zero Village, also dem Buggy-Schauplatz und dem Schauplatz von Lysop, nämlich die kommen auf eine Insel, die bewohnt wird von einem kleinen Zwerg namens Gaimon. Und das haben wir irgendwie vollkommen vergessen. Ich als großer Hardcore One Piece-Fan, weil diese Gaimon-Storyline, die hat irgendwie bisher noch nicht so die wirkliche Relevanz für die Story. Und ich versteh bis heute nicht, was genau noch mit dieser Gaimon-Story auf sich hat. Es gibt irgendwie so, ich kann irgendwie sau viele Story, so Nebenstory-Stränge von Oda, kann ich super gut einordnen. Ich weiß genau, okay, das könnte da irgendwie zusammenhängen, das könnte man da irgendwie zusammenhängen. Es ist wirklich sowieso auf wie so mein Criminal Minds. So ein riesiger Pinnwand, ohne Scheiß.
So.
Ich kann wirklich so alle Storylinien kann ich irgendwie so zusammenfügen.
Mit so Fotos und so roten Fäden, die dann quasi
so verbinden. Genau, ohne Scheiß, man kann wirklich alle roten Fäden so zusammenfügen. Irgendwo gibt alles schon einen Sinn. Nur es gibt zwei Storylines, die ich noch nicht irgendwie durchblicken kann. Einmal, das ist die Story von Gaimon, diese kleine Nebenmini-Geschichte, auf die ich gleich noch zu sprechen kommen werde. Und es ist die Story von, wie heißt jetzt, Davy Backfight.
Ja.
Das sind so zwei Plots, die ich überhaupt nicht durchblicken kann, was für eine Relevanz die in der großen Hauptstory haben.
Die aber Kanon sind.
Also die Kanon sind, okay, beide.
Wurde schon gesagt, okay, krass.
Ja, und diese Story von Gaimon, also die kommen dann auf eine Insel, also nur Lysop ist nicht dabei, nur Ruffy, Zorro und Nami sind auf dieser Insel und sie treffen auf Gaimon, der irgendwie in einer Truhe festhängt und sie es anfangs noch nicht leiden kann, aber dann irgendwann merkt, dass sie gar nicht so scheiße sind, wie andere Leute vielleicht zu ihm gewesen wären. Und ja, er ist quasi so ein richtiger Inselaffe. Also er lebt da mit seinen kleinen Tierchen und er sucht irgendwie so einen Schatz. Und am Ende ist der Schatz halt irgendwie auf dem Berg, aber oder es ist kein Schatz da. Und er merkt halt irgendwie, dass sein Schatz halt seine kleine Schaf- oder Ziegesherde dort ist. Und das ist sein wahrer Schatz. Also es wird quasi in diesem Arc die Bedeutung eines Schatzes gemessen. Und man könnte jetzt vielleicht überlegen, dass halt
Andeutung auf das One Piece schon am Ende?
Ja, oder dass der Schatz halt nicht so ein. Dass dieser Schatz nicht irgendwie so ein leeres Gold, so eine Goldruhe oder sowas ist, sondern wirklich irgendwas, was man anfassen kann irgendwie. Vielleicht ist das irgendwie so ein Anteaser von Oda, dass von Piece der Schatz halt nicht irgendwie so ein billiger Goldschatz ist, sondern wirklich halt irgendwas, was man anfassen kann. Vielleicht ist das irgendwie so damit gemeint mit dieser Storyline, weil sonst kann ich mir wirklich keinen Reim auf diese Story machen. Später sieht man auch irgendwie Gaimon, dass Gaimon noch so eine Frau bekommt und die heißt dann Safunke. Also. Die Gaimon und Safunke ist halt ganz kleiner. Halt
mega geile Idee.
Ja, ist halt eine ganz klare Anspielung auf diese Folkband Simon Garfunkel.
Hello, darkness, my old friend.
Ja. Das sagen übrigens alle One Piece-Theoretiker immer, wenn ein One Piece-Kapitel Pause ist. Kommt immer Hello, darkness, my old friend. Das ist halt immer lustig.
Hello, Schatztruhe, my old friend.
Ja, vor allem, die ist auch in so einer Schatztruhe. Die ist halt einfach nur eine weibliche Version von Gaimon. Das ist irgendwie
I've come to clatter in you again.
Ja, man weiß halt nicht genau, was mit dieser Story denn so auf sich hat, aber es gibt halt Theorien. Das ist so meine Theorie, dass halt der wahre Wert eines Schatzes quasi damit bemessen wird. Ich wollte es nur kurz einwerfen, weil ich das vorhin vergessen habe zu sagen. Ja. Und ja, sind wir zurück auf jeden Fall zu Lockdown. Und ja, da können wir eigentlich schon, das war eigentlich schon die Storyline. Smoker ist halt Ruffy fliehen und die nehmen halt dann noch den, kurz bevor sie zu Reverse Mountain fahren, setzen sie quasi noch zum Schuh an. Also die jetzigen fünf Mitglieder, glaube ich, genau. Okay. Wir haben Ruffy, Zoro, Sanji, Nami und Lysop, genau. Und die setzen halt dann quasi einen Schwur, dass sie genau ihre Träume halt offenlegen. Ruffy möchte König der Piraten werden, Zoro möchte der beste Schwertkämpfer werden, Lysop ein großer, starker Krieger, Nami möchte die Weltkarte zeichnen, der ganzen Welt.
Stimmt.
Das genau. Genau, und Sanji möchte halt den All Blue finden und diese Träume legen sie halt allen Leuten da, dass jeder über den anderen Bescheid weiß. Und jetzt hat die Crew halt 5 Mitglieder und wir wissen, Ruffy hat vor, 10 Mann zu finden. Das heißt, wir werden irgendwann die nächsten 5 Männer, also vielleicht, oder 4 Männer halt finden, je nach, nee, 5 Männer, genau.
Ja.
Es müssen noch 5 Mann kommen, genau. Ja, was sich da ergibt, werdet ihr dann irgendwann noch mitbekommen, wenn wir es euch erzählen.
Genau.
Und ja, das war es eigentlich prinzipiell schon. Jetzt kommt halt nur noch der Goda des Arcs, den wir noch besprechen können. Mhm. Nämlich, sollen wir erst mit Dragon anfangen? Also haben wir ja schon vorne angerissen.
Ist bei Locktown ja mega viel. Ich würde jetzt vielleicht nochmal machen, weil ich finde, Locktown, da lohnt es sich wirklich nochmal so einen kurzen Rundumschlag zu machen, wie wichtig. Also es ist ja, glaube ich, eines der wichtigsten Kapitel, um später dann halt dann Theorien daraus zu schöpfen, halt genau. Einfach. Ne?
Ja.
Ja klar, dann fangen wir einfach mal an.
Damit. Ja, weil das Ding ist, man sieht, die erste Szene irgendwie auch. Ist nämlich ein, hier. Die erste Szene von Locktown ist quasi, es fängt mit einem Zitat von Gold Roger an. Ich rede es mal kurz vor. Inherited Will, also der vererbte Wille irgendwie. The Destiny of the Age, das Schicksal des Zeitalters und die Träume der Menschen, so, sozusagen. Diese drei Dinge werden niemals irgendwie sterben. Und das ist ein Zitat von Gold Roger. Und dieses Zitat, das kann man irgendwie nicht so richtig ergreifen, weil das ist so kryptisch und formuliert und vage. Und das hat schon so ein Mysterium aufgebaut. Und das ist jetzt, man merkt so, ich glaube, spätestens ab diesem Kapitel wird man merken, dass One Piece noch richtig groß wird. Also ja. Vielleicht hat er davor geplant, dass die Story in 5 Jahren enden wird. Aber spätestens ab diesem Kapitel wusste man genau, dass er irgendwie was Großes vorhat mit der Serie. Und ja, alle Theoretiker stürzen sich meistens auf diese drei Dinge, die Gold Roger gesagt hat im Kapitel 100. Und darauf basiert auch eine große, große Theorie über das Ende von One Piece. Die nennt sich einfach die Inherited Will-Theorie. Ich weiß nicht, das können wir irgendwann in einem separaten Podcast besprechen, was diese Theorie sagt. Aber auf jeden Fall gibt es hier für viele Leute Sinn, was zumindest die Theorie sagt, weil sie halt sehr aufwendig formuliert ist und halt viele Dinge so darlegt, die halt in der Storyline passieren und die halt versucht irgendwie schlüssig zu erklären in einer ganzen, ganz großen Theorie, die sehr umfassend ist. Und ja, da werde ich irgendwann später nochmal drauf zu sprechen kommen. Auf jeden Fall, diese drei Sachen wurden in diesem Zitat genannt und die haben halt anscheinend irgendeine wichtige Bedeutung, weil sie halt von Gold Roger gesprochen wurden. Also der vererbte Wille, das Schicksal des Zeitalters und die Träume der Menschen, die werden niemals diese drei Dinge werden niemals sterben irgendwie.
Ich stelle mir so den Abend ganz lustig vor, als er sich das ausgedacht hat und dann so, dass er so mit einem Gläschen Rotwein bei sich auf dem Balkon irgendwie denkt sich das so aus und denkt so, oder, was machen wir uns denn hier gerade vor? Das Ding geht noch Minimum 30 Jahre.
Mhm.
Lass sie mal zappeln. So, weißt du, so dieser Moment, wo er sich eingesteht, na fuck, nee, das dauert länger. Das kriege ich nicht hin.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das tatsächlich, weil er liebt ja seine Zahlenspiele. Ich glaube, One Piece hat irgendwie Juli 97 angefangen. Eventuell Juli 2027 wird die Serie enden zum 30-Jährigen. Könnte ich mir ziemlich gut vorstellen, ehrlich gesagt.
Okay.
Weil momentan, so wie die Story angesetzt ist, er könnte es schaffen. Er könnte es tatsächlich schaffen. Also, das wäre natürlich. Das kann man sich jetzt, wenn man die Story bis jetzt gelesen hat oder verfolgt hat, im Anime zumindest, kann man sich jetzt nicht vorstellen, dass die Serie irgendwann endet. Aber jetzt in den letzten paar Kapiteln oder seit den letzten 20, 30 Kapiteln wird plötzlich die Handbremse weggezogen und es wird einfach mal auf Vollgas Stufe 6 die Story vorangebracht und das ist, also mittlerweile kann man echt, man kann echt das Ende der Straße sehen, das Ende des Horizonts irgendwie sehen, man sieht es irgendwie und das finde ich schon sehr beruhigt, dass man irgendwann auf Ende zumindest in Sicht ist.
Ja.
Ja, also ich kann jetzt halt nicht so viel vorgreifen, aber ich kann sagen, man merkt auf jeden Fall, dass die Story irgendwann enden wird und nicht, wie alle Leute sagen, One Piece, das ist hier voll, das dauert ja Ewigkeiten so, das wird ja nie enden. Ich sage Bullshit.
Ja.
Man sieht auf jeden Fall das Ende der Fahnenstange. Ja, das noch so kurz und dann halt noch, wir können noch kurz über Dragon reden, weil das ist schon, das ist auf jeden Fall weniger kryptisch als dieses Zitat, was halt jetzt ungreifbar ist für jemanden und man erfährt jetzt auch nicht wirklich viel, was dieses Zitat in der Story noch irgendwie, was mit der Story wirklich zu tun hat. Das ist einfach nur ein Zitat reingeworfen von Gold Roger in Kapitel 100. Es muss irgendeine Relevanz haben, aber wir wissen, bis heute stand Kapitel 850, wissen wir nicht, was dieses Scheiß-Zitat zu bedeuten hat.
Mhm.
Also man kann sich wirklich keinen Reifen aufbilden, man kann nur spekulieren. Naja, und bei Dragon mittlerweile wissen wir ein bisschen mehr, kann ich schon mal anteasern, über Dragon. Und ja, das ist halt auch schon ein krasses Foreshadowing gewesen vom Oda.
Wie viel weiß man denn schon bis zu dem Veröffentlichen der deutschen Folgen? Weil ich glaube, sein Stand in der Welt weiß man doch schon, oder?
Ja, klar, das weiß man schon.
Dann sagen wir es jetzt einfach mal. Dass er halt Revolutionsführer ist, weiß man ja schon.
Genau, und der ist der Vater von Monkey D. Ruffy.
Das weiß man da auch schon, ne?
Das weiß man auch schon.
Hat der das nicht so nebenbei mal gedroppt oder so?
Ja, Monkey D. Gabs, der Großvater von
Ruffy. Genau, das ist mal so ganz nebenbei, glaube ich, mal rausgehauen, oder?
Ja, ja.
Das ist echt geil.
Zu dem Mark kommen wir später noch. Das ist halt auch der Arc der Offenbarung einfach.
Da weiß man halt auch so, woher Ruffy das einfach hat. Weißt du, so komplettes Scheißen auf irgendwelche Informationen oder sonst irgendwas oder Hintergrundgeschichten oder sonst irgendwie oder Titel. Einfach so, ja, ist halt der Vater so. Ja, ist halt so, ne? Ja. Auf jeden Fall mega gut. Das setzt sich auch am Ende durch, oder? Bei seinen Geschwistern, oder? Da erzählt er auch nicht groß was drüber.
Ja, genau, das ist halt, ach ja, der ist übrigens der Vater von dem und dem oder genau. Der Sohn von dem und dem. Ja, och, hat mich ja keiner nachgefragt.
Ja, es interessiert Ruffy nicht, es interessiert Garp einfach nicht. Es ist super gut, auf jeden Fall. Zieht sich einfach mega durch. Wahrscheinlich würde es Dragon wahrscheinlich auch nicht interessieren.
Ja, es hat halt für den ganzen Rest der Welt hat eine unglaubliche Relevanz. Ist
wirklich so.
Dieses Geheimnis hat so eine riesige Relevanz, aber das ist wirklich so, weiß nicht, so ein Staatsgeheimnis fast schon. Und er weiß es, aber er erzählt es einfach keinem, weil er denkt, ja, interessiert doch keine Sau. Ja, irgendwie. Ist wirklich so. Das ist halt so.
Mega geiler Charakterzug.
Ja. Ja, gut, jetzt sind wir ein bisschen von Dragon abgekommen. Ja, wie gesagt, wir haben es jetzt schon quasi gespoilert. Also, ich habe es gespoilert. Dragon rettet halt Ruffy in Logtown vor Smoker. Und das ist halt das einzige Mal, dass sich Vater und Sohn irgendwie begegnen. Also.
Bisher stimmt.
Genau. Und Dragon sagt auch in dem Kapitel, glaube ich, so irgendwie. A Pirate, oh, that's fine by me. Also er sagt irgendwie so, wenn Ruffy ein Pirat ist, okay. Ist okay für mich so. Also kein Ding.
Der sagt auch noch sowas wie, nee, Smoker, es ist einfach noch nicht seine Zeit oder so.
Ja, irgendwie sowas in die Richtung, keine Ahnung.
Also quasi, lass ihm noch Zeit. So. Der ist jetzt noch nicht bereit zum Sterben oder sonst irgendwas.
Ja, oder genau. Du kannst den Sturm irgendwie aufhalten. Das ist halt auch so,
dass
die will irgendwann Sturm auslösen.
Weiß man schon, was der für eine Frucht hat? Zum Ende der deutschen Folgen? Weiß man das schon, oder?
Nein, nein, nein.
Überhaupt nicht?
Man weiß nur eine Sache, er ist der gefährlichste Mann der Welt. Was auch immer das bedeuten kann.
Ja.
Ja gut, genug über Dragon philosophiert. Er ist halt immer noch eine sehr mysteriöse Figur. Man weiß schon ein bisschen mehr über ihn, aber jetzt auch nicht so viel mehr. Ja, also, genau. Ja. Und er hat ein krass geiles Tattoo.
Mega geil. Ich glaube, so ein Tribal in der Fresse, ne?
Ja, genau.
Da mache ich mal kurz...
Demnächst noch ein Podcast über Tattoos in One Piece.
Auf jeden Fall.
Separates Thema, ja.
Okay. Oh, egal. Und zwar einmal noch, also Früchte würde ich noch als Goda des Arcs nennen, aber nicht mehr groß behandeln, weil das haben wir schon gemacht.
Ja.
Also, dass diese verschiedenen Früchte halt eben eingedeutet werden, finde ich schon. Finde ich schon krass. Findest du nicht?
Ja, nee, ich meine, später kommen ja irgendwelche anderen Sachen zu den Teufelsfrüchten, die noch viel wichtiger sind irgendwie so.
Ja, aber dass es generell diese drei unterschiedlichen Typen gibt, finde ich schon, also, wäre für mich auch ein Goda des Arcs. Und was für mich auch noch ist, Kopfgeld. Der Schwanzvergleich in One Piece quasi. Ach komm schon, das ist auch schon relativ wichtig irgendwie. Das ist,
ja.
So. Also, das ist halt immer so, sobald man halt eben mit Leuten über One Piece redet, die halt eben so mal davon gehört haben, ist meistens immer so dieses, boah, krass, der hat jetzt so und so viel Millionen Kopfgeld und so weiter und so fort.
Da flippen immer alle Leute aus, dabei heißt es einfach nur, der Typ, es kann halt sein, irgendein Typ hat, keine Ahnung, 500, 600 Millionen auf dem Buckel, aber es heißt einfach nur, dass er halt brutaler Massenschläger ist oder sowas, also einfach nur blutiger Terrorist. Und deswegen hat er halt 500 bis 600 Millionen. Aber eigentlich, es kann ja sein, dass er irgendwelche ganze Zeit nur schwachen Menschen getötet hat, die halt keine Relevanz so wirklich haben, aber hat halt viele schwache Menschen getötet. Und deswegen hat er so ein hohes Kopfgeld. Also es muss in der Welt von One Piece nichts heißen, wenn du halt ein hohes Kopfgeld hast.
Genau, es muss einfach nur heißen, dass du in der Öffentlichkeit schon so aufgefallen bist. Weil
genau.
Wir werden später ja auch nochmal Leute sehen, die halt eigentlich nicht so brutal sind, aber mega in der Öffentlichkeit waren, während etwas krass passiert ist und dann halt eben ein abartig hohes Kopfgeld halt eben bekommen.
Ja, und wir sehen halt noch genug Leute, die ihr Kopfgeld quasi runtergedrückt haben, weil sie alles immer nur im stillen Geheim gemacht haben, was sie an Verbrechen so gemacht haben.
Genau.
Sonst wäre das Kopfgeld von dir natürlich deutlich höher. Also
Leute, nicht vom Kopfgeld leiten lassen, sondern...
Ja, und irgendwelche Stärke muss er bauen. Ich hasse diese Menschen, die One Piece auf irgendwelche Stärke gerade reduzieren. Das sehe ich auch jedes Mal, wenn ich in YouTube irgendwelche One-Piece-Videos suche, sehe ich sofort, boah, wer ist stärker, der oder der? Wer ist stärker, wer ist krasser? Das ist so ein Bullshit, wirklich. Weil es hängt immer nur von der jeweiligen Kampfsituation ab. Wenn Oda es will, dann gewinnt einfach mal der Schwächere von den beiden. Vermeintlich Schwächere. Ja. Das ist halt so eine Formel von One Piece. Und eine Sache des Balancings der ganzen Teufelsfrüchte, dass es halt niemals irgendwie einen klaren Gewinner geben kann.
Ja.
Das hängt halt immer nur von den Fähigkeiten des Benutzers ab. Aber das raffen halt die meisten Leute anscheinend nicht. Aber gut.
Ja.
Kann man halt eine ewige Diskussion starten. Das ist halt die oberflächliche Sichtweise auf diese Serie halt. Das ist halt einfach so als Kampfmanga angesehen wird, was wir schon letztes Mal gesagt haben, was halt nicht ist. Es gibt zwar Kämpfe, es gibt genügend Kämpfe, aber die sind halt überhaupt nicht der Fokus der Story.
Ja, auf gar keinen
Fall. Die sind halt nur Mittel zum Zweck, damit die Story halt vorangeht, aber sonst auch nichts.
Ja.
Ja.
Oder halt eben so ein bisschen für so ein bisschen Style, die sollen halt für so ein bisschen Style sorgen, um halt eben dann andere Leute noch mit ranzuziehen, die ansonsten nicht so sehr auf Story und Charaktere achten würden und so.
Ja.
Finde ich auch noch ein bisschen, was man meiner Meinung nach vor allen Dingen in den späteren Folgen merkt, weil da dann die Kämpfe teilweise abartig geil werden. Oder halt in den Filmen vor allen Dingen, da ist ja auch super gut choreografierte Kämpfe teilweise. Und dargestellte Kämpfe. Also.
Ja.
Jetzt nicht im Vergleich zu anderen Animes, die da einen Fokus drauf legen, aber schon, finde ich. Also
ja.
Das wird schon besser mit der Zeit.
Ja, und wo halt One Piece auch One Piece heraussticht, ist halt, dass es keine so wirklich Trainings-Storylines gibt irgendwie. Die meisten Serien, die so ähnlich funktionieren wie One Piece, so Abenteuergeschichten, die haben meistens irgendwelche Trainingsgeschichten nebenbei, wo man halt sieht, wie die Charaktere irgendwas lernen und sie dadurch super stark werden. Das ist diese fast schon fillerartigen, weil man weiß halt, die Charaktere werden immer stärker, je weiter die Story voranschreitet. Diese Trainingsgeschichten gibt es halt bei One Piece nicht. Man erfährt halt irgendwann.
Das macht Zorro so nebenbei.
Ja, ohne Scheiß. Der Charakter hat jetzt eine neue Fähigkeit, Deal with it. Warum die Zeit verschwendet? Es läuft halt eh immer so ab. Das ist wirklich so ein Rocky-Trainingsakt. Du kannst jetzt gerne so eine Trainingsgeschichte schreiben, schön. Aber sie wird halt immer gleich ablaufen. Der macht irgendwie, durchlebt irgendwie seine Höhen und Tiefen, bla bla bla, aber wird dann halt diese Fähigkeit erlangen. Also ich finde es, deswegen ist halt auch, glaube ich, von One Piece so populär, weil es halt auf diese Trainingsgeschichten verzichtet. Man sieht halt nur, die Charaktere haben eine neue coole Fähigkeit, setzen die ein, super.
Ja.
Ja.
Ist schon so. Meistens ist das ja auch so ein vor allen Dingen jetzt in den neueren Folgen, ist das ja mehr so, boah krass, das hat er jetzt gelernt, Faktor, und eben nicht, ja, wir haben jetzt verfolgt, wie der das und das oder die das und das halt eben lernt, ne? Sondern es ist halt mehr so, boah, das kann der jetzt oder das kann die jetzt und so.
Ja, und also, dann sieht man halt noch so einen kleinen Flashback, vielleicht von wem er das gelernt hat und genau, wie er das gelernt hat, aber das sind so zwei, im Manga sind das zwei Bilder oder so, wo ihm das beigebracht worden ist.
Ja.
Das ist halt absolut nicht der Fokus, weil der Fokus der Story ist halt, der Bösewicht muss besiegt werden und wie er besiegt wird und was für eine Symbolik, wie symbolisch der Kampf ist halt. Also
ja.
Das liebt der oder auch diese symbolischen Bilder einfach in verschiedenen, von verschiedenen Kameraperspektiven, die sind einfach, ach, da kann ich einfach den ganzen Tag drüber schwärmen.
Stimmt schon.
Weil der Kamera kann halt richtig gut, der sollte Kameramann werden statt Zeichner. Naja. Egal, wir sind ordentlich abgeschwuffen, aber Lockdown ist halt so ein intensiver Arc, weil es halt der letzte Arc der East Blue Saga ist quasi.
Mhm.
Und danach fängt die Story halt an, eine Richtung zu nehmen, die halt auf was deutlich Größeres hinweist. So, die Story wird immer mehr von Abenteuergeschichte zu einer wirklichen politischen Dramageschichte. Und ich finde, da haben wir es gut gemacht, dass wir jetzt noch ein bisschen Zeit dafür gelassen haben, zu diskutieren über verschiedene Dinge.
Ja.
Wir sind jetzt vielleicht ein bisschen abgeschweift, aber das musste halt auch mal sein.
Um noch mal ein bisschen abzuschweifen, ganz kurz nehme ich noch mal ein Schema, was noch in der Story, im Storytelling quasi passiert. Wir haben jetzt nämlich diesen etwas längeren Arc Arlong gehabt und dann kommt halt eben dieser ja alles umwälzende Lockdown-Arc quasi, ne? Also dieses komplett, hier habt ihr komplett neue Fragen aufgeworfen, theoretisiert mal bitte. Und dieses Schema wird auch noch mehrmals kommen. Also es werden nach großen Arcs werden immer noch so kleinere Dinger quasi kommen, etwas kürzere, die dafür aber mega knackig und mega knackig sind und richtig viel aufwerfen.
Ja, das ist halt dieses Worldbuilding, was halt One Piece immer super gut gemacht hat. Und deswegen ist halt so auch hoch beliebt ist, weil halt es ist nicht immer so, okay, einzelne Geschichte, es gibt wie so Monster of the Week oder so. Irgendwer muss bezwungen werden, Ende der Geschichte. Dann kommt die nächste Reise, der muss bezwungen werden, nächste Geschichte. So ist das nicht. Es kommt da immer so im Verlauf der Story, kommen halt immer so mehrere Handlungsebenen noch dazu, die halt so für die Haupthandlungsebene dann erst keine Relevanz haben, aber später nochmal relevant werden.
Ja.
Und der Oda strickt sich halt so ein riesiges System aus Handlungslinien auf. Wie ich halt vorhin schon gesagt habe, Criminal Minds, das ist halt so eine riesige, kann man so eine riesige Tabelle machen, wie das ja, und das zusammenhängt. Ja, das ist halt so ein riesiges Framework oder Spinnennetz, was es sich aufbaut und ja, das ist halt das Coolste für mich zumindest, weil das kann man halt so viel theorisieren und ja, Details suchen und alles, also deswegen, ich hoffe mal, Vielleicht hat irgendwer Bock bekommen, das jetzt zu lesen. Falls irgendwer zuhört, ja, zu gucken. Ja, gut. Okay, auf jeden Fall.
Lesen natürlich besser als zugucken, weil es ist ursprünglich ein Manga. Von daher, die Ursprungsquelle ist meistens besser als das, was danach dann adaptiert wird. Ja,
die Comicfassung. Ich bin auch dafür, wir verlinken die digitale Comicfassung, weil die sollten wir schon machen.
Ja, wobei, wir haben halt keinen legalen Zugriff darauf. Von daher, ich weiß nicht, ob das so gut ist, das zu verlinken.
Na gut. Ja. Wie du meinst.
Ja, guck mal. Also
Kiss Manga.
Könnt ihr, ja. Küsst einfach Manga auf Englisch bei Google.
Küsst den Manga in einer digital kurierten Version von One Piece und eventuell werdet ihr fündig.
Ja. Vor allen Dingen halt eben, es ist wirklich, Schwarz-Weiß kann einen echt ermüden mit der Zeit und vor allen Dingen, wenn man es nicht gewohnt ist, Mangas zu lesen. Deswegen wirklich eher auf koloriert dann quasi. Ja. Aber es lohnt, also die Story, wir haken sie ja quasi gerade ab, lohnt sich halt zu 100%. Also wirklich, macht es.
Ja.
Wenn ihr auch nur ein bisschen Interesse gerade habt, macht es, weil dann, wenn ihr erstmal tief drin seid, ist es einfach 100-mal geiler. Ja,
vor allem, es ist halt nicht immer so auf einen Aspekt reduziert. Es gibt halt nicht nur Humor, es gibt wirklich von allen Facetten, von allen Facetten irgendwas. Wenn du mehr dramatisch stehst, dann kriegst du auch dramatische Momente. Wenn du mehr auf Humor stehst, kriegst du auch humorvolle Momente. Das ist immer so die Mixtur, die einfach richtig gut macht. Einfach so auch wirklich sehr, sehr komische, wirklich weirde Momente, wo halt eigentlich man traurig sein müsste, aber irgendwie auch mit einem lachenden Auge da sitzt es. Der kriegt irgendwie so wirklich merkwürdige Momente hin. Das ist einfach diese japanische Mentalität, glaube ich, irgendwie. Keine Ahnung.
Sehr geil, dass wir jetzt am Ende, nachdem wir halt eben so gerade an der Grand Line angekommen sind, jetzt nochmal Tipps für Leute geben, die das quasi zum ersten Mal, die es halt eben One Piece konsumieren wollen. Das ist auf jeden Fall schon mal gut gesetzt, das Timing.
Ja, das sind halt die ersten 100 Kapitel. Das sind halt so Anfangsdroge. Jetzt ist nur Abenteuergeschichte und ab jetzt geht die Scheiße richtig los.
Aber richtig
meiner los. Meinung nach. Ja. Deswegen. Eben.
Haben wir noch irgendwas vergessen, was da drin vorkam, was noch Goda der Woche sein könnte?
Nein. Ich habe eigentlich alles angesprochen, für mich zumindest.
Ja gut, wir reden jetzt auch.
Mit Zorro haben wir schon besprochen, ne? Das könnte, ja, ich kann auch kurz Zorro ansprechen. Der hat jetzt von so einem Schwertmeister, hat er irgendwie noch so, oder Schwertschmied, hat er noch so ein Schwert bekommen, das von einem Dämon besessen wurde.
Jo, stimmt, das ist aber mega wichtig.
Genau, und das ist halt auch so ein kleiner Teaser vielleicht auf Zorros Background-Story. Man weiß es nicht. Ja. Man weiß es nicht.
Ja. Vor allen Dingen in, ja nee, haben wir schon besprochen.
Ja, mit christlich, Mihawk ist ja der christliche irgendwie geprägt und genau, Zorro ist quasi so von einem Dämon geplagt, irgendwie anscheinend, oder, ja.
Genau.
Ja, das wird noch interessant auf jeden Fall, gut.
Gut, wir machen uns jetzt quasi, fahren jetzt Richtung Ende unseres Podcasts in unserem kleinen Schiff, genauso wie die Crew jetzt
den Reverse Mountain hochklettert.
Genau, zum Ende ihres East Blue-Abenteuers quasi reisen. Genau,
der East Blue war quasi das erste Meer und jetzt kommt der Reverse Mountain, also der große Berg, den sie überqueren müssen. Und danach kommt die Grand Line,
genau.
Das Paradies der Piraten. Genau. Irgendwie. So.
Da kann ich schon mal ankündigen, dass wir da nicht alleine waren, darüber zu reden. Wir haben uns noch eine Person, eine sehr fachkundige Person mit ins Boot geholt. Kann ein bisschen chaotisch werden, kann aber auch mega witzig werden. Ich glaube, vor allen Dingen witzig wird es auf jeden Fall. Mhm. Und genau, wir freuen uns auf jeden Fall schon mal mit euch dann auf die Grand Line zu fahren, den Grandlinismus dann quasi mal anzupeilen. Wir haben jetzt den Pre-Grandlinismus hinter uns und würden uns verabschieden hier auf jeden Fall mit einem sehr, sehr langen und sehr ausschweifenden Log-Podcast zum Thema Logtown. Und genau, Fragen, Anmerkungen natürlich wie immer an uns. Haben wir jetzt noch nie gesagt, aber können wir natürlich gerne machen. Verbesserungsvorschläge vor allen Dingen. Und ja, ich würde einfach mal sagen, jetzt gegen Ende. Das war der Sippi.
Das war der Busch.
Tschüss.
Tschüss.